Einen wunderschönen guten Abend wünscht Gabi Fröhlich hier im Knast und Szenefunk. Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer, ganz besonders allen in den Gefängnissen, die uns aus ganz Deutschland zugeschaltet sind. Wer im Gefängnis sitzt, war oft vorher schon nicht frei. Viele waren schon längst gefesselt von Drogen, Gewalt oder anderen zerstörerischen Abhängigkeiten, noch bevor sie hinter Gitter gelandet sind. So ging es auch Saman. Saman stammt aus dem Iran. Mit 24 Jahren ist er nach Deutschland gekommen, aber seine Drogenkarriere hatte schon in seiner Heimat begonnen. Einige Zeit Knast steht auch in seiner Biografie. Doch jetzt ist Saman wieder auf freiem Fuß, und zwar nicht nur im Sinne von raus aus dem Gefängnis, sondern auch frei von Drogen und noch vielem anderen mehr. Er ist heute zu Gast in unserem Radio Horeb Studio in Balderschwang. Herzlich willkommen, Saman.
Vielen Dank, Gabi. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Saman, du bist nicht alleine gekommen in das Studio in den Bergen. Bei dir ist auch Luis Braz aus Brasilien. Und das hat seinen Grund, denn ihr beide lebt auf einem therapeutischen Hof, der Fazenda da Esperança in Bickenried im Allgäu. Luis ist seit mehr als 10 Jahren in Deutschland. Er hat die Fazenda in Bickenried mit aufbauen geholfen und leitet sie seit 5 Jahren. Willkommen, Luis. Hallo.
Hallo, Gabi. Herzlichen Dank, dass ich auch hier sein darf.
Luis, du bist aus Brasilien. Fazenda da Esperança ist portugiesisch, kommt aus Brasilien und bedeutet Hof der Hoffnung. Vielleicht am Anfang gleich in ein paar kurzen Worten. Was ist eine Fazenda? Was ist dieser Hof der Hoffnung?
Die Fazenda ist eine Gemeinschaft, eine therapeutische und geistliche Gemeinschaft, die Menschen empfängt und versucht, denen eine neue Perspektive im Leben zu geben, also denen zu helfen, von seinen Abhängigkeiten herauszukommen, sei von der Drogen, von Alkohol, von Spielen, also und alle andere Art von Abhängigkeit. Und wir versuchen, diese Menschen einen neuen Lebensstil zu zeigen, in dem wir zusammenleben als Familie, in denen wir zusammenarbeiten und in denen wir Gott im Mittelpunkt unser Leben haben, in denen wir den Glauben ganz konkret leben, in denen wir das Evangelium jeden Tag versuchen, auch ganz konkret umzusetzen.
Und was für Leute kommen zu euch?
Ganz unterschiedlich. Also bei uns in unser Haus sind Männer zwischen 18 und 50 Jahre und es gibt auch einen Hof für Frauen, 2 Höfe für Frauen hier in Deutschland und 5 Häuser für Männer. Und ganz, ganz unterschiedlich Hintergrund. Ne? Also Leute, die drogenabhängig sind, Leute, die im Gefängnis waren, Leute, die alkoholabhängig sind, Leute, die spielsüchtig sind. Also ganz, ganz unterschiedlich.
Ja, ich finde es eine wahnsinnig spannende Geschichte, die Fazendas, denn wenn ich es richtig weiß, ist ein deutschstämmiger Franziskaner steckt dahinter, Freier Hans Stapel, der in Brasilien gewirkt hat und dort mit einem Brasilianer zusammen die erste Fazenda aufgebaut hat. Und jetzt kommt also die Mission aus Brasilien wieder zurück nach Deutschland und ihr kommt aus Brasilien, um hier diese neue Gemeinschaft aufzubauen. Also eine ganz spannende Geschichte, da kann man wahrscheinlich ganze Sendungen mit füllen. Wir sind jetzt also mit euch zusammen, die ihr von der Fazenda in Bickenried seid. Und da lebt nun auch Saman inzwischen auch, wenn ich es richtig weiß, nach einiger Verantwortung, mit einiger Verantwortung auf dem Hof. Das war natürlich ein langer Weg, Saman. Vielleicht fangen wir da mal vorne an. Du stammst aus Teheran, aus dem Iran. Wie sah denn dein Leben dort aus?
Ja, ich hatte eine ganz normale Familie aus in bürgerlicher Mitte und ging halt ganz normal zur Schule und Ende meiner Gymnasiumszeit habe ich angefangen, leichte Drogen zu konsumieren. Ohne es mir ist es überhaupt bewusst gewesen zu sein, was das für Konsequenzen hat.
Also einfach Spaß, oder?
Das war einfacher Spaß, ja. Im Iran kann man, im Teheran kann man in der naheliegende Skipisten Skifahren. Dann sind wir dann einfach Ski gefahren mit dem ganzen Mitschüler. Das war einfach, hatte Spaß gemacht, war nicht regelmäßig. Und ich dachte zumindest, dass das wäre in Ordnung. Oder wenn man halt einmal in der Woche nach der Schule Drogen konsumiert, aber wenn es nicht regelmäßig ist, dass es wirklich auch keine Konsequenzen mit sich zieht. So hat es sozusagen angefangen. Ich würde auch nicht behaupten, dass jeder, der einmal Drogen konsumiert, bestimmt einem Laufbahn unterzogen ist oder wie ich. Aber die Gefahr ist natürlich sehr hoch. Und habe ich angefangen im Gymnasium zum Kiffen, zum Drogen zu konsumieren. Und nach einiger Zeit haben sich diese Abstände einfach verkürzt. Also aus einmal im Monat ist es dann zweimal, dreimal geworden. Gut, im Iran ist die Situation nicht so eskaliert wie später in Deutschland. Aber da hatte ich auch Tendenzen zum Drogenkonsum.
Saman, darf ich da vielleicht noch mal ganz kurz einhaken? Ich hatte eigentlich immer gedacht, ja, der Iran ist eine muslimisch eher konservative Gesellschaft und dass es da dann doch ein sehr behütendes Familienleben noch gibt. Das ist aber gar nicht unbedingt so.
Nein, das ist keineswegs der Fall. Also das ist schon richtig, dass der Iran von konservativen Muslimen regiert wird, aber in den großen Städten herrscht auch das gleiche Klima, auch wenn es viele Unterdrückung gibt, wie alle anderen Metropolen in der Welt, da man auch leicht an die Drogen rankommt. Und vor allem, weil Iran eine repressives Regierung hat, das ist halt für derartige Regierungen besser, wenn die junge Leute Drogen konsumieren und keine Bücher lesen.
Ja, eine bittere Feststellung. Du bist dann aber nach Deutschland gekommen mit 24 Jahren mit deinem Bruder, um dort einfach eine bessere Zukunft zu finden.
Ich bin aus dem Iran geflüchtet. Ich war auch dann zweimal im Militärgefängnis, weil ich politisch verfolgt war. Wobei ich sehe meine Aktivitäten nicht ganz als politische Aktivitäten, aber wie gesagt, in einem im autoritären Regime werden viele Aktivitäten als politisch eingestuft, die eigentlich in einem freien Land nicht als solche gelten. Ich bin nach Deutschland geflüchtet auf die Suche nach Freiheit. So würde ich das am besten beschreiben.
Und hast du die in Deutschland gefunden?
Ja, ich muss sagen, viele menschliche Werte, wofür man im Iran immer noch hart kämpfen muss, sind in Deutschland selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob diese Aussage jetzt ausreichend ist.
Doch, ich kann mir, glaube ich, schon vorstellen, was du meinst. Allerdings, mit dem Drogenkonsum ging es dann weiter.
Gut, mit dem Drogenkonsum ging es dann auch zunächst wie im Iran weiter, gelegentlich. Ich war in einem Ausländerheim, in einem großen Sammelunterkunft, könnte die Sprache nicht, hatte selber Tendenzen zum Drogenkonsum, keine soziale Beziehungen, keine Perspektive. Und ich glaube schon, dass es alles zusammen dazu geführt hat, dass ich immer mehr Drogen konsumiert habe, wobei nicht alle Menschen, die halt in einem gleichen Situation sich befinden oder befanden, fangen an, Drogen zu konsumieren. Aber wenn die Tendenzen da sind, glaube ich, dann eine ungünstige Lebenssituation kann auch dazu führen, dass der Konsum dann eskaliert.
Ja, es ist klar, es ist immer, wenn Frust oder so im Spiel ist, nicht, dann greift man zu dem, was da der Ersatzstoff ist. Und das ist dann in dem Fall bei dir die Droge gewesen.
Das stimmt. Also ich glaube, wenn man von der Wirklichkeit von seinem Leben nicht das bekommt oder nicht das sein darf, was man es eigentlich sein möchte, oder das leben darf, was man eigentlich leben möchte, flüchtet man gern in eine Parallelwelt, in der man kurzerhand vielleicht was anderes erlebt, auch wenn diese halt Glücksgefühle nicht real sind und verheerende Konsequenzen mit sich ziehen.
Du bist dann in Deutschland irgendwann auch wegen der Drogen am Ende im Gefängnis gelandet. Magst du uns erzählen, wie es dazu kam?
Das ist eine ganz bittere, eine tragische, aber auch einfache Rechnung. Wer Drogen konsumiert, kann in der Regel konsequent seiner Tätigkeit nicht nachgehen, um Geld zu verdienen. Und wenn es dann auch dann der Fall ist, was auch dann ganz selten zu Vorschein kommt, braucht man regelmäßig Geld, um Drogen zu konsumieren. Und diese kann man einem bestimmten Konsum, also Menge oder Konsumgrad ohne kriminelle Handlungen nicht funktionieren. Und deshalb bin ich auch dann kriminell geworden, um lediglich an Drogen ranzukommen.
Warst du dann inzwischen auch aus dieser Sammelunterkunft raus und hattest ein normales Leben angefangen?
Während der Drogenzeit.
In Deutschland dann nach einiger Zeit, noch bevor du ins Gefängnis kamst.
Nein, nein, da war ich noch in Ausländerheim in diesem Sammelunterkunft. Das hatte 12 Jahre lang gedauert, bis ich zu Versender kam. Also solange ich noch nicht auf die Versender war, war ich auch in der Sammelunterkunft, besser gesagt, angemeldet. Das war halt meine Zuhause, aber da war ich nie. Also zumindest in letzte Zeit, also in letzten Zeiten nicht, weil ich sehr viel Drogen konsumiert habe, kriminell war, Angst vor Polizei hatte oder habe und auch ungern in der Gesellschaft gesehen werden wollte. Deswegen bin ich auch dann ganz selten hingegangen.
Bist du dann in bestimmte Kreise reingerutscht, die auch mit dir geholfen haben, an Drogen ranzukommen und so weiter?
Gut, ich glaube, ich habe mir dieses Menschen nicht als Kreis oder als Freund ausgesucht, sondern die waren einfach Menschen, die gleiche Interesse haben. In diesem halt im Milieu gibt es ganz wenig Freundschaften. Die sind halt alle Interessenfreundschaften und so würde ich das behaupten, so würde ich das am besten beschreiben.
Du bist dann ins Gefängnis gekommen, also irgendwann bist du dann doch erwischt worden, offensichtlich. Wie lange musstest du dann einsitzen?
Ganz unterschiedlich. Ich bin relativ häufig inhaftiert worden. Von 3 Monaten bis um 2 Jahre waren dann unterschiedlich. Ehrlich gesagt, ich weiß es auch gar nicht mehr, wie oft, weil es auch dann auch kurze Gefängnisaufenthalte auch waren. Und ich weiß es auch wirklich nicht mehr, wie oft, aber schon ziemlich oft. Und das alles hinterlässt auch dann Spuren. Das war ein Leben zwischen Therapieeinrichtungen, Gefängnis und Straße.
Das heißt, du hast auch immer wieder Therapien versucht und versucht auch von dem Zeug loszukommen.
Ich habe Therapien versucht, aber leider hatte ich am Ende doch keinen Erfolg damit.
Was waren das für Mittel, von denen du abhängig warst? Nämlich, ich glaube, das macht ja schon einen Unterschied, ob es Heroin ist oder eines von diesen chemischen Giftmischungen, die da heute umhergehen. Das sind ja oft auch große Unterschiede in den Auswirkungen.
Ja, ich habe über 14 Jahre Heroin konsumiert und 2-3 Jahre am Ende Heroin und Crystal Meth zusammen. Das stimmt auch, dass chemische Drogen auch viele psychische Folgen haben.
Das heißt, das waren schon die ganz harten Nummern auch. Wenn du mir das so erzählst, du bist ins Gefängnis rein, raus, Therapien rein, raus. Haben die Leute dich schon so als halb hoffnungslosen Fall abgetan?
Ja, zunächst, als ich letzte Mal im Gefängnis war und nochmal es gibt ein Strafgesetzbuch, einen Paragraph 35, und in diesem Paragraph dürfen die Sträflinge, die ihre Straftat aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit begonnen haben, zu einer Therapieeinrichtung gehen und Reststrafe wird zur Bewährung ausgesetzt, in der Hoffnung, dass sie für sich selber und die Gesellschaft keine Gefahr mehr darstellen. Ich habe zweimal diese Möglichkeit in Anspruch genommen und als ich zum dritten Mal zur Therapie wollte, wurde mir gesagt von der damaligen Drogenberater in dem JVA Leipzig, dass ich keine Kostenzusage bekommen kann, weil ich eine als hoffnungsloser Fall gesehen werde, der einige Therapien gemacht hat, abgebrochen oder abgeschlossen hat, aber dass es nie geholfen hat und deswegen werde ich auch keine Unterstützung mehr von den Krankenkassen bekommen. Aber es gäbe eine katholische Einrichtung, die nennt sich Versender der Esperanza, die brauchen keine Kostenzusage und fragte mich, ob ich mir vorstellen kann, dahin zu gehen.
Und?
Ja, also ich wusste nicht, was die Versender ist. Und der hat mir etwas erzählt, ein bisschen erzählt, was ungefähr der Tagesablauf ist und was mich dort erwartet. Und ich habe zugestimmt und dann sind wir zusammen hingefahren.
Also für dich hieß das entweder Versender oder weiter Gefängnis?
Genau.
Und da kamst du an und dann?
Da kam ich an und
das war in Berlin, oder?
Das war bei Berlin, genau. Das war bei Berlin in Goldneuhof. Dann hatte ich bei einem Hofführung gehabt, eine Vorstellungsrunde und habe ich mir den Hof angeschaut. Dann sagte ich, nee, hier möchte ich nicht bleiben. Ich will hier wieder weg.
Zu viel Arbeit?
Nein, ich hatte vielleicht zu viel Angst. Ich komme aus dem Iran, aus einem Land, in dem Menschen mit Religion massiv unterdrückt werden. Also das ist eine ein Hebel, mit dem man Menschen unterdrückt. Und die Islamische Revolution im Iran war 1979 und ich bin 1979 geboren. Also das Mitte in diesem Wirrwarr bin ich geboren und aufgewachsen und hatte vielleicht Sorgen oder unbewusst Angst wieder mit angesichts meiner schlechten Erfahrungen im Iran wieder mit Religion konfrontiert zu werden und deswegen sagte ich, ich gehe dann mal jetzt wieder. Und dann bin ich zu meinem Bruder gegangen und sagte, nee, das ist, glaube ich, nicht so wirklich für mich. Damals, als ich in den Zug steigen wollte, hat mich mein Begleiter aus der Versender umarmt, hat mich auf den Stirn geküsst und sagte, Gott segne dich. Wenn du wieder kommen möchtest, kannst du jederzeit kommen. Und das ist hier meine Telefonnummer, meine Handynummer. Kannst mich jederzeit erreichen. Bin dann nach Hause gegangen. Und also zu meinem Bruder. Ein Haus hatte ich nicht. Und nach ein paar Tagen dachte ich, ich rufe diesen Priester an. Und das tat ich auch. Und ja, alle zwei Tage haben wir miteinander telefoniert. Auch wenn ich spontan angerufen hatte er halb oder eine Stunde Zeit für mich gehabt. Er hat zugehört und hat nie versucht, mich zu überzeugen, dass ich doch zu Versender kommen mag oder mir einen Ratschlag zu geben. Er hat nur zugehört und versucht, mich so geistig irgendwie zu balancieren. Und irgendwann habe ich mich entschieden, ich gehe vielleicht doch mal hin und schaue, was sie wirklich genau machen, aus nächster Nähe zu erfahren, was sie dort machen. Und das war der Beginn meiner Werdegang sozusagen auf die Versender.
Mhm. Ja, wir sind gespannt, wie es dann weiterging. Wir hören jetzt erstmal etwas Musik und hören dann weiter von Saman. Ein Iraner findet aus Drogen und Gefängnis in ein neues Leben. Das ist unser Thema heute im Knast und Szenefunk bei Radio Horeb.
Ich komm zu dir mit gefesselten Händen.
Er galt als ein hoffnungsloser Fall. Saman hatte schon als Schüler mit Drogen, mit leichten Drogen Kontakt, ist dann immer tiefer in die Drogensucht reingerutscht. Es hat sicher nicht geholfen, dass er, als er dann mit 24 nach Deutschland kam, erst mal lange in einem Flüchtlingsheim gelebt hat und wenig Aussicht hatte auf eine bessere Zukunft. Da lag der Griff zu den mittlerweile gewohnten Drogen immer näher und dadurch wurde die Sucht immer massiver. Er kam ins Gefängnis, um wegen Beschaffungskriminalität immer wieder rein, raus. Saman, du hast gesagt, du hast gar nicht mehr mitgezählt, wie lange du insgesamt im Gefängnis warst. Und dann gab es aber doch eine Wende, unverhofft. Du hattest schon einiges an Therapien versucht und dann eines Tages wurde dir eine Therapie auf einem Hof der Hoffnung, auf der Versender der Esperanza, einer von einer katholischen Gemeinschaft getragenen Einrichtung, vorgeschlagen. Du hast gesagt, du warst erst misstrauisch, weil du aus deiner Heimat Teheran eher negative Erfahrungen mit einer unterdrückenden Religion gemacht hattest. Aber dann war da ein Priester, der für dich ein offenes Ohr hatte, dir vor allem zugehört hat. Und du hast Vertrauen gefasst und hast dann den Weg zur Versender doch versucht. Wie war es dann, als du dort warst, Saman?
Na, dort bin ich eingekommen, ohne es zu wissen, was mich wirklich erwartet. Meine Vorstellung war gut, wie in eine andere Therapieeinrichtung. Ich bleibe da und ich versuche die Zeit, die Füße still zu halten, um die Zeit einfach dort abzusetzen. Ich muss es wirklich zugeben, dass ich von dem Drogenleben müde war. Aber ich hatte keine Vorstellung von einem normalen Leben. Ich wollte schon von der Droge wegkommen, aber dieser Wunsch war nicht allzu groß. Das ist es dann während meiner Aufenthalt auf die Versender geworden.
Also jetzt, du hast dich selber eigentlich als hoffnungslosen Fall gesehen schon.
Ja, schon, das stimmt. Ich glaube, dass das so geht es auch viele Drogenabhängige, die eine extreme Vergangenheit haben, viele Erfahrungen mit Drogen und sich selbst wirklich als hoffnungsloser Fall sehen. Und ich bin auf die Versender gekommen und habe auch dort gelebt und hat angefangen zu arbeiten. Und ein ganz, ganz normaler Versenderalltag. In der Früh wird gefrühstückt, gebetet, dann ist eine Arbeit, Mittagessen und Abend haben wir manchmal die Heilige Messe gefeiert oder haben wir noch mal eine Anbetung gehabt oder auch nicht, haben eine Frage gehabt. Das war ein Tagesablauf und die Tage gingen und für mich war das Leben mit Droge einen Albtraum und ohne Droge auch einen Albtraum. Ich kann mich gut erinnern, dass als ich jeden Morgen, wenn ich in guten Neuhoffnung, die ersten Tage, als ich die Augen aufgemacht habe, ich habe nur noch davon geträumt, dass es wieder dunkel wird, dass ich wieder schlafen kann, dass ich den Tag nicht erleben muss. So habe ich das Leben gehasst und das war vielmehr sehr schwierig. Eines Tages habe ich gehört, dass der Gründer, der Versender, der Frei Hans Stapel, der besucht die europäische Höfe mit 30 Gottgeweihten aus Brasilien in Begleitung und die kommen auch zum Gut Neuhof. Da war es einem warmen Augusttag, habe ich den Frei Hans Stapel kennengelernt und bat ihm um ein Gespräch. Nach dem Mittagessen haben wir uns getroffen, dann saß ich da und habe meine Geschichte erzählt. Er hat ganz geduldig zugehört und sagte, wie alt bist du jetzt? Ich sagte, ich bin jetzt 34. Dann sagte, aus seiner eigenen Erfahrung, sagte, du musst jetzt anfangen zu lieben. Wenn du das nicht tust, wenn du das diese Wende in diesem Jahr auf die Versender in Gudmundhof nicht schaffst und nochmal rausgehst und nochmal wieder rückfällig wirst, dann kann das sein, dass es dein letzter Versuch war. Vielleicht stirbst du. Das ist die Schlüssel zum Erfolg, zum Glück. Du musst jetzt anfangen zu lieben. Ich würde nicht behaupten, dass ich da ganz und gar verstanden habe, was er gesagt hat. Aber diesen Satz hat mich irgendwie gepackt, irgendwie umgehauen. Für Menschen, die halt in einem christlichen Umgebung oder Familie aufgewachsen sind, ist diese Art von Nächsteliebe etwas, was man von Kind schon oft mal gehört hat. Es ist nicht Neues. Man hört das als Kind immer. Manche begreifen das und manche nicht. Aber für mich war das ganz neu. Die waren die Frey und Nelson, auch ein anderer, der junge Brasilianer, der mit Frey Hans die Versender gegründet hat, der war auch mit dabei. Die waren noch 2 Tage da und ich habe den Löcher im Bauch gefragt in den nächsten 2 Tagen. Und als die gegangen waren, war es mir schon bewusst. Ich habe schon gespürt, dass ich länger auf die Versender bleiben würde als ein Jahr. Und von diesem Tag an hat ein Prozess in mir begonnen und genau das hat dazu geführt, hat, glaube ich, dass ich länger auf die Versender geblieben bin, dass ich entdeckt habe, dass das Leben auch einen Sinn hat und dass ich kein hoffnungsloser Fall bin.
Also der Sinn des Lebens dadurch, dass du anfängst zu lieben.
Genau, aber wir haben auch eine Tradition auch aus dem Fokularbewegung und bei uns auf die Versender. Wir leben jeden Tag das Tagesevangelium und suchen gemeinsam einem Wort daraus oder einem Satz und versuchen das Evangelium so lebendig zu machen, so eine konkrete Erfahrung damit zu machen. Und das ist ein wichtiger Bestandteil der Spiritualität auf die Versender. Und das hat mir auch geholfen, von mir selbst wegzugehen und auf den anderen zu achten mit Jesus in der Mitte.
Ja, du sprichst jetzt selbstverständlich von Jesus. Du bist auch mittlerweile getauft. Wie hat sich denn da dir dieser Horizont Christentum dann geöffnet? Einfach im konkreten Alltag?
Du hast es jetzt gerade so formuliert, einfach im konkreten Alltag und ohne Zwang. Ich denke, dass wenn ich das Gespür hätte am Anfang, dass ich auf den Versender so gezwungen werde, wie es in meiner Heimat war, dass ich nicht ohne Glaube leben darf, wie es in meiner Heimat nicht der Fall war. Ich dürfte das nicht. Aber auf die Versender darf man das. Also es kommen sehr viele Menschen, die uns kommen, aus verschiedensten Glaubensrichtungen oder auch Menschen, die gar keinen Glaube haben und die dürfen auch genauso wie sie sind bei uns in Versender leben. Ich glaube, das war eine wichtige Voraussetzung für mich, dass ich mich frei fühle und mich das, was ich auf die Versender erlebe, auseinandersetzen kann. Und als Nächste, dass ich sehr viel auch Menschlichkeit wie soll ich das formulieren, wie viel Menschlichkeit auch entdeckt habe in dem Lebensstil auf die Versender, die sich auf das Evangelium und jetzt endlich auch auf Jesus zurückführt.
Du bist da nicht nur ein Jahr und ein bisschen mehr geblieben, sondern viel länger. Saman, wo stehst du jetzt? Du hast ja inzwischen auch dich nochmal anders für die Versender entschieden als nur damals am Anfang.
Ja, also nach meinem Jahr, also wie gesagt, ich schon nach einigen Monaten war mir schon klar, dass ich länger bleiben möchte. Und dann habe ich einfach konkret nachgefragt, ob ich nach diesem Jahr länger bleiben kann. Das war dann möglich. Und hat man mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in eine andere Versender zu gehen und da einfach meine Mission weiter fortzuführen. Und das ist auch dann der Beginn meines gemeinsames Leben mit Luis. Also ich habe ihn schon kennengelernt in Gut Neuhof, weil wir uns in verschiedenen Veranstaltungen kennengelernt haben, gut verstanden haben. Aber erst dann, als ich nach Bickenried kam, habe ich ihn besser kennengelernt als eine ganz normale Missionar, als ganz normale Freiwillige. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, etwas Verantwortung zu übernehmen. Ich habe selbstverständlich ja gesagt. Und aus diesem etwas ist immer mehr geworden, dann bis ich dann als Luis Stellvertreter überall präsent war und auf dem Hof auch. Und diese Tätigkeit, da habe ich dann, bin ich dann 3 Jahre nachgegangen und na, das war eine ganz besondere Zeit für mich.
Wie siehst du deine Zukunft, Saman?
Ach, sehr glorreich. Also ich habe sehr viel Hoffnung gesehen und entdeckt. So viele Wege haben sich auf die Versender geöffnet für mich. Ich habe alle meine Ziele erreicht und viele Ziele, von denen ich auch nicht geträumt habe, die habe ich auch erreicht. Und jetzt ist wirklich einfach schon das zu erfahren, dass es möglich ist. Und interessant ist, wenn man versucht, sich zu verschenken, wenn man ohne Erwartung das Gutes tut, dann sieht man auch, dass man auch dann vieles ernten kann. Als ich mich entschieden habe, länger auf die Versender zu bleiben und nach dem Jahr das, was ich in meinem Therapiejahr kostenlos von meinen Verantwortlichen geschenkt bekommen habe, an die anderen weiterzugeben, das Gute an die andere weiterzugeben, habe ich nie glauben können und daran gedacht, dass ich auch meine persönlichen Wünsche, so viele Ziele erreichen kann, was mich auch in meinem Leben so weiterbringt. Und das war auch dann bis jetzt so gewesen, das kann ich schon so wirklich sagen.
Das heißt, wenn du jetzt morgens die Augen aufmachst, dann willst du nicht gleich wieder einschlafen?
Nee, auf keinen Fall. Dafür habe ich zu viel Verantwortung und zu viel zu tun. Mich erwartet auf jeden Tag sehr viel. Ich habe eine Ausbildung angefangen und arbeite in auch dann. Ich wohne aktuell noch auf die Versender, arbeite aber auch in einem anderen Einrichtungen. Ich arbeite in Lebenshilfe, in einem Wohnheim für behinderte Menschen und mache auch dann gleichzeitig eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger in Herzogsegmühle bei Schongau. Und das war das, was ich eigentlich machen wollte. Und das verdanke ich auch dann die Versender, auch die Idee, für andere Menschen da sein zu wollen. Das ist auch etwas, was sich in diesem 3-4 Jahre Tätigkeit auf die Versender währenddessen sich gebildet haben.
Wunderschöne Geschichte. Dankeschön, Saman, dass du sie uns erzählt hast. Luis, du sitzt noch daneben. Erinnerst du dich noch daran, wie du damals Saman kennengelernt hast? Er sagte, ihr seid euch auf Treffen der Höfe immer wieder begegnet.
Ja, ich kann ganz gut erinnern, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch also sehr geprägt auch von seiner Zeit in der Sucht. Und das erste, was bei mir gewesen war, man erschreckt sich ein bisschen. Ne? Und aber ist sofort auch eine Freundschaft auch entstanden und wir haben uns sehr gut verstanden und immer wieder geschrieben und also diesen Kontakt auch weitergehabt. Und für mich war immer schön zu sehen, also wie der Saman auch dieses Interesse und diese Durst auch hat in das, was die Versender halt anbietet. Ne? Also der hat, ich kann gut erinnern, eine Theatergruppe gegründet in Berlin, wo er das geleitet hat und wo er sehr viele von den Jungs, die da auch waren, die auch in der Krise waren, manche, die depressiven waren, einfach geholfen haben durch das Theater, auf die Bühne, also auch viele Hoffnungen zu erfahren. Ja, also all das, was er Stück für Stück bekommen hat auf der Versende, hat er versucht auch umzusetzen bei den Menschen, die mit ihm auch gelebt hat, ne, in der Wohngruppe da. Und das hat mich auch immer fasziniert zu sehen, also was für ein Lebenslust er entdeckt hat, ne, also in der Erfahrung.
Vielleicht noch zum Schluss, wie es, was glaubst du, Saman hat viele Therapien versucht und die Versender hat ihn dann wirklich in ein neues Leben geholt. Was macht das Besondere aus an eurem Konzept?
Also ich denke, die Versender bietet einen Ort, wo man einfach sein darf, so wie man ist und wo man die Entdeckung macht, dass man geliebt ist, so wie man ist und dass man auch lieben kann. Und das ist ein Ort auch, wo viele sagen, ah, aber das mit dem Glauben und so. Also wir versuchen nicht, viele von Gott zu diskutieren, sondern die Menschen die Chance zu geben, Erfahrung mit Gott zu machen. Und ich denke, das ist viel größer, weil wenn die das Wort leben, wenn die lieben, wenn die von sich weggehen und versuchen, für die andere da zu sein, dann erfahren die eine große Freude. Die auch Gott ist, ne? Also erfahren die was viel größer als alles andere, was man anbieten kann. Und ich denke, das ist, was den Unterschied macht, ne? Und dass die merken, dass ein Ort ist, wo man Familie lebt, ne? Wo jeder ist, ne? Also wir sind von verschiedenen Nationen, die zusammenleben, aber jeder darf sein, so wie er ist, ne? Und er ist auch geliebt, so wie er ist. Und das macht was aus.
Ja, danke, dass ihr uns erzählt hast, Saman, du von deiner Geschichte, die zeigt immer wieder, man darf Drogen einfach niemals auf die leichte Schulter nehmen. Bei dir hat ein einfaches, fast ein wenig unschuldiges Ausprobieren von Kiffen in der Schulzeit dazu geführt, dass du immer tiefer reingerutscht bist. Aber du hast einen Weg rausgefunden und hast auch zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Dankeschön dafür, dass du uns davon erzählt hast. Danke auch, Luis, dass du mitgekommen bist, um von dem Konzept der Versender der Esperanza zu erzählen. Wenn sich jemand im Gefängnis dafür interessiert, vielleicht nach seiner Gefängniszeit zu euch zu kommen, ist sowas möglich?
Ja, also die Versender ist auch anerkannt von dieser Paragraph 35, 36. Mhm. Man kann auch während seinen Straftaten einen Brief an uns schreiben und so. Und wenn die Staatsanwaltschaft erlaubt, kann man den Restzeit auch bei uns machen. Also in ein Jahr und den Rest auf Bewährung. Also jeder darf uns einen Brief schreiben und wenn er sein Leben ändern möchte. Und wir freuen uns auf jeder, die sich auch zu uns kommen möchte.
Wird vielleicht für manchen schwierig sein, den Kontakt herauszufinden, aber ich denke, ein Gefängnisseelsorger, für den sollte das kein Problem sein, wenn man Versender geschrieben, Versender, da Esperanza, Hof der Hoffnung, eventuell den Gefängnisseelsorger einfach ansprechen oder die Seelsorgerin und fragen, ob man den Kontakt herstellen kann.
Genau.
Dankeschön euch beiden. Wir haben am Ende der Knast- und Szenefunksendung immer ein paar Gebetsanliegen noch. Und wir haben hier auch wieder aus einem Gefängnis in Dresden zwei Anliegen übermittelt bekommen. Luis und Saman, möchtet ihr noch hier mit uns verbunden bleiben, mit uns gemeinsam hier noch beten in diesen Anliegen?
Auf jeden Fall,
sehr gerne. Ja.
Dann mache ich das einfach so, dann werde ich jetzt diese beiden Anliegen einfach vorlesen, erst eins, dann das andere und werde euch dann bitten, vielleicht der eine für das eine, der andere für das andere Anliegen, einfach in unser aller Namen zu beten, gerne auch einfach frei. Also das erste Anliegen ist, bitte Herr, sende deine Engel zu uns ins Gefängnis, denn wir brauchen sie mehr denn je. Bitte lass meine Taten sich nicht auf das Leben meiner Tochter auswirken. Amen.
Amen. Amen. Wir bitten dich, Jesus, dass du auch diese Menschen im Gefängnis auch besuchst, auch das Herzen von denen berührst und Heilung schenkt auch für alles, was die heute leiden. Und dass die auch dich auch in diese dunklen Zellen vielleicht auch dich erfahren können und das Licht auch deine Liebe erfahren können. Und dass dieses Licht auch ausstrahlen kann für alle anderen Menschen, die dir begegnen. Und wir bitten auch ganz besonders für die Familien, für die Angehörige, für die Kinder von jedem Menschen, der heute im Gefängnis lebt, dass die auch Kraft haben und Hoffnung auch immer bei dir finden können. Amen.
Amen. Und das zweite Anliegen ist: Herr, ich bitte dich um ein freies Leben ohne diese elende Drogensucht. Ich möchte ein Leben in Freiheit führen und genießen dürfen, für meine Familie da sein und dass wir alle wieder glücklich werden dürfen. Amen.
Amen. Jesus, wir bitten dich, dass du die einsamen Menschen im Gefängnis nicht allein lässt, dass du ihnen hilfst, mit deinem Wort und deinem Dasein einen neuen Leben zu beginnen, ihre Ängste zu überwinden, den Mut gibst, neu einzufangen, den Weg zeigst, den zeigst, dass es einen Weg aus der Sucht gibt, dass sie einfach beginnen müssen und dir folgen müssen. Amen.
Amen. Ja, es gibt Wege aus der Drogensucht raus. Also noch einmal, wer sich interessiert für die Versender der Esperanza, Hof der Hoffnung auf Deutsch. Man kann schon vom Gefängnis aus Kontakt aufnehmen und sich zum Beispiel an die Gefängnisseelsorger wenden mit der Bitte um die Herstellung des Kontakts oder einfach, dass sie die Adresse raussuchen. Ihr könnt aber auch immer gerne schreiben an den Knast- und Szenefunk, Radio Horeb, Hörerservice, Knast- und Szenefunk, 87538 Balderschwank, 87538 Balderschwank. Ihr könnt uns gerne schreiben. Wir freuen uns, wenn ihr zum Beispiel Themenvorschläge schickt oder auch gerne Gebetsanliegen. Also Knast und Szenefunk, Radio Horeb, 87538 Balderschwank. Das ist die Adresse, die zu unserer Redaktion führt. Ich danke Saman und Luis, dass ihr beide den Weg nach Balderschwang gefunden habt heute Abend. Ihr seid eine gute Stunde gefahren, mehr als eine Stunde und jetzt auch wieder noch zurück. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Weg zu uns genommen habt. Alles Gute und von Herzen, denke ich, im Namen aller unserer Hörer wünschen wir euch Gottes Segen für euren weiteren Lebensweg.
Danke,
alles
Gabi.
Gute.
Danke, vielen Dank.
Ich verabschiede mich von allen unseren Hörern, vor allem den Hörern und Hörerinnen in den Gefängnissen. Alles Gute, viel Segen und viel Kraft wünscht Gabi Fröhlich.